Eines Tages in Sao Paulo, als Eiji Gono gerade durch das asiatische Viertel der Stadt schlenderte, kreuzte ein Jugendlicher mit einem Soka Gakkai-Abzeichen auf dem Revers seinen Weg. Und von diesem Mitglied erfuhr er von Präsident Yamamotos bevorstehendem Besuch. Gono beteiligte sich an den Vorbereitungen, um die Führungsperson der Soka Gakkai willkommen zu heißen. Er war es, der den Mitgliedern die Gakkai-Lieder beigebracht hatte und jenen Chor dirigierte, der Shinichi am Flughafen begrüßte. Als er ihn sich jetzt so betrachtete, war für Shinichi klar. Es war schon immer Gonos wahre Aufgabe gewesen, hier in Brasilien für Cosen Rufo zu arbeiten. Die Frage war, wann ihm das selber klar werden würde. Shinichi hatte schon früher gegenüber Gono erwähnt, wie wichtig es war, Portugiesisch zu lernen, denn er hoffte aufrichtig, dass der junge Mann so bald wie möglich zu seiner Aufgabe erwachen würde. Als sich das Essen dem Ende zuneigte, hielt Shinichi eine Ansprache, in der er seine großen Erwartungen übermittelte. Die Cosen Rufo-Bewegung hier in Brasilien wird sich in Zukunft dramatisch entwickeln. Es ist wichtig, dass Sie als Leiter entschlossen sind, als Boden für Cosen Rufo zu dienen, auf dem die Mitglieder, die später kommen, wachsen und gedeihen können. Das ist wichtiger, als danach zu streben, selbst Blumen oder Früchte zu werden. Außerdem ist es wichtig, anderen klar zu vermitteln, wie wundervoll es ist, Teil der Soka Gakkai zu sein und sein Leben Cosen Rufo zu widmen. Ein Tautropfen auf einem Blatt verschwindet bald, aber das Wasser des Ozeans umgibt die Erde. Die Soka Gakkai, die Organisation für Cosen Rufo, ermöglicht uns, das unermessliche, ozeangleiche Potenzial in unserem Leben zu öffnen und unseren Lebenszustand zu erhöhen. Ich hoffe, jeder von Ihnen wird persönlich den Entschluss fassen, die Soka Gakkai niemals zu verlassen, egal was passiert. Wenn Leiter, deren Aufgabe es ist, andere im Glauben zu führen, aufhören zu praktizieren und ihre Mitglieder verraten, verüben sie ein schweres Vergehen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Soka Gakkai in der Zukunft verschiedenen Angriffen ausgesetzt sein wird. Es wird ganz sicher solche geben, die versuchen, die feste Eintracht unserer Organisation zu untergraben und zu stören. Die wahren Praktizierenden des Buddhismus sind aber die, die viele Härten erfolgreich durchgestanden haben. Solche Menschen werden ein ruhmreiches Leben führen. Benzo Yoda, einer der frühen Pioniere von Hokkaido, der nördlichsten Insel Japans, schrieb folgendes Gedicht: Junger Held, im Herzen entschlossen, im Angesicht der nördlichen Meere, Wind, heule, wie es dir gefällt, Wellen, tobt, wie ihr wollt. Ich hoffe, dass Sie alle diese Einstellung verkörpern und sich stets dafür einsetzen, den Weg für Cosen Rufo zu bahnen. Und dass Sie auf diese Weise ein strahlendes Gedicht über Ihre Kämpfe als Pionier schreiben werden. Shinichi ließ sein Essen praktisch unberührt, da seine heftige Müdigkeit ihm den Appetit nahm. Sein Herz aber war glücklich und erfrischt. Sein ganzes Wesen war erfüllt von einem tiefen Gefühl der Erfüllung, sich mit aller Energie eingesetzt und die Fundamente der großen zukünftigen Entwicklung der Cosen Rufo-Bewegung in Brasilien felsenfest gegossen zu haben. Am nächsten Tag, dem 21. Oktober, verließen Shinichi Yamamoto und seine Begleiter Brasilien und kehrten in die Vereinigten Staaten zurück. Am Morgen wurden sie um 11:30 Uhr von rund 2 Dutzend Mitgliedern vor dem Büro der Pan American World Airlines in São Paulo verabschiedet, als Shinichi und seine Begleiter in den Bus zum Flughafen in Campinas stiegen. Als die Gruppe am Flughafen ankam, erfuhr sie, dass sich der Abflug beträchtlich verspätete. Es war schließlich 15 Uhr, als sie starteten. Die hereinbrechende Nacht verdunkelte den Himmel um sie herum, als sie zum Betanken auf dem Flughafen El Dorado in Bogota, Kolumbien, landeten. Sie mussten aussteigen und ein wenig in der Lounge warten. Der Flughafen war menschenleer. Shinichi trat kurz aus dem Flughafengebäude. Er sah zum Nachthimmel empor. Soweit das Auge blicken konnte, schimmerten unzählige Sterne dort oben. El Dorado. Der Flughafen hieß genauso wie die sagenumwobene Stadt des Goldes, die man in den neuen Kontinent hineingedichtet hatte. Als er den schönen Himmel beobachtete, der bestäubt war mit silbernem Licht, fühlte er sich wie in El Dorado. Shinichi erinnerte sich, dass der französische Denker Voltaire in seinem Roman Candide von einem wundersamen Land namens El Dorado geschrieben hatte, das in der Tiefe Südamerikas verborgen lag. Er beschrieb es als ein Land von unvorstellbarem Reichtum, in dem die Kinder Gewänder aus Gold trugen und mit Edelsteinen spielten, wie andere Kinder mit Kieseln. Zu dem unermesslichen materiellen Reichtum kam noch hinzu, dass vom König bis zum einfachen Bürger allen Menschen Konflikt und Zwietracht fremd waren. In Eldorado gab es keine Prozesse, Gerichtshöfe oder Gefängnisse. In Voltaires Beschreibung herrschten im Königreich Vertrauen und Wohlwollen. Es war ein Ort, wo Menschen im Herzen noch reicher waren als an materiellen Gütern. Ohne spirituellen Reichtum wäre es kein wahres Eldorado. Shinichis Ziel der Verwirklichung von Kōzen Rufu war nichts anderes als die Errichtung von so einem goldenen Reich. Momentan, dachte er, gibt es noch keine Mitglieder hier in Kolumbien. Aber eines Tages würde die Zeit ganz sicher kommen. Eines Tages würden mutige Bodhisattvas aus der Erde in diesem Land erscheinen und fröhlich ihre Aktivitäten durchführen. Shinichi rezitierte Daimoku, während er zum Himmel emporblickte. Seit diesem Zeitpunkt betete er für den Frieden und den Wohlstand in Kolumbien und begann als einfacher Bürger daran zu arbeiten, freundschaftliche Kontakte mit diesem südamerikanischen Land zu pflegen. Und 1990, 30 Jahre nachdem er zum ersten Mal seinen Fuß auf kolumbianische Erde gesetzt hatte, wurde die Ausstellung »Kolumbianische Goldschmiedekunst« im Fuji Art Museum gezeigt, das er gegründet hatte. Als Ergebnis seiner Bemühungen wurden 517 unbezahlbare kolumbianische Schätze, darunter einige der größten ungeschliffenen Smaragde der Welt, die niemals zuvor außerhalb Kolumbiens gezeigt worden waren, der japanischen Öffentlichkeit präsentiert. Dieses Projekt war ein Symbol für das Vertrauen und die Freundschaft zwischen den beiden Ländern. Nochmals 3 Jahre später, 1993, machte Shinichi seinen ersten offiziellen Besuch in Kolumbien und gründete den ersten Bereich der SGI in diesem Land. Das Flugzeug, das Shinichi und seine Gefährten beförderte, landete am 22. Oktober kurz nach 14 Uhr mit einigen Stunden Verspätung auf dem Flughafen Idlewild in New York. Susumu Aota und Nagayasu Masaki warteten dort gemeinsam mit Yukiko Nishino und anderen Vertretern vor New York, um sie willkommen zu heißen. Als Shinichi ihre Gesichter sah, lächelte er und sagte: »Entschuldigen Sie, dass wir Sie so lange haben warten lassen. Wir sind alle sicher und wohlauf zurück. Dankeschön.« Obwohl er entkräftet aussah, waren die Mitglieder erleichtert, ihn so gut gelaunt wiederzusehen. Seine tapfere Haltung erfüllte sie mit Mut. »Sensei, Sie müssen erschöpft sein. Bitte nehmen Sie diese Reisbällchen«, sagte Yukiko Nishino und reichte ihm ein kleines Päckchen, das sie für ihn und seine Begleiter vorbereitet hatte. »Danke, das ist sehr aufmerksam. Ich bin tief berührt von Ihrer Liebenswürdigkeit.« Als Shinichi und die anderen später im Hotel die Reisbällchen mit den eingelegten Pflaumen in der Mitte verzehrten, schmeckten sie ihnen besonders köstlich. Etwa 10 Stunden später waren Shinichi und seine Begleiter schon auf dem Weg von New York nach Los Angeles. Ihr Flugzeug kam um 14.30 Uhr in der Stadt an der Westküste an. Die Gruppe hatte die meiste Zeit ihres kurzen Aufenthaltes in New York damit verbracht, die Gründung eines Bereichs in Los Angeles zu besprechen und über die personelle Besetzung gründlich nachzudenken. Auch bei ihrer Ankunft in Los Angeles wurden sie von einem Chor begrüßt, der ein Gakkai-Lied sang. Shinichi gesellte sich zu den 2 Dutzend Mitgliedern und stimmte in ihren leidenschaftlichen Gesang mit ein. Von Zeit zu Zeit versagte den Mitgliedern die Stimme, während sie versuchten, die Tränen zurückzuhalten, die vor Freude über die Ankunft des Präsidenten flossen. In der Zwischenzeit gesellten sich einige andere Mitglieder ganz außer Atem zu ihnen. Es war für viele von ihnen das erste Mal, dass sie auf dem Flughafen waren. Da sie sich auf dem großen Terminal erst zurechtfinden mussten, kamen sie etwas zu spät. Weil die Reise von Japan in die Vereinigten Staaten in diesen Tagen vorrangig mit dem Schiff unternommen wurde, eine Reise von 2 Wochen, war der Flughafen ein fremder und ungewohnter Ort für die meisten Mitglieder. Viele waren sich nicht einmal bewusst, dass es verschiedene Hallen für Ankunft und Abflug gab. Als der Gesang endete, sagte Shinichi zu den Anwesenden: »Ich danke Ihnen vielmals. Ich weiß Ihre harte Arbeit zu schätzen.« Aus dem Hintergrund der Gruppe der Mitglieder rief plötzlich jemand: »Sensei!« Eine Frau bahnte sich einen Weg durch die kleine Menge und kam auf Shinichi zu. Ein Mann begleitete sie. »Sensei, ich habe meinen Mann mitgebracht!« erklärte sie freudestrahlend. Als Shinichi die Frau erblickte, lächelte er und sagte: »Vielen Dank, dass Sie gekommen sind!« Der Name der Frau war Takae Hanamura. Sie war vor einigen Jahren in die Vereinigten Staaten übergesiedelt, wo sie es irgendwie geschafft hatte, ihre Praxis beizubehalten. Im Frühjahr des vergangenen Jahres, während eines kurzen Besuchs in Japan, hatte sie mit ihrer Mutter die Soka-Gakkai-Zentrale besucht. Shinichi hatte sie bei dieser Gelegenheit ermutigt und versprochen: »Ich denke daran, die Vereinigten Staaten im nächsten Oktober zu besuchen. Treffen wir uns doch drüben wieder!« Die Frau war damals überrascht zu hören, dass Shinichi plante, die Vereinigten Staaten zu besuchen. Sie hatte sich nie vorstellen können, dass der Leiter der Soka-Gakkai diese große Reise unternehmen würde. Bei dieser Gelegenheit hatte sie Shinichi unter anderem erzählt, dass ihr Mann kein Mitglied war. »Würden Sie mich ihm dann vorstellen, wenn ich komme?« hatte er gefragt. »Das würde mich riesig freuen«, sagte die Frau. 18 Monate waren seit damals vergangen. Jetzt stellte Takae Hanamura Shinichi ihren Mann vor, der hinter ihr stand. »Das ist mein Mann, Michiaki. Ich bin erfreut, Sie zu sehen. Vielen Dank, dass Sie den weiten Weg hierher gekommen sind. Ich bin Shinichi Yamamoto, Präsident der Soka Gakkai.« Shinichi begrüßte ihn herzlich und schüttelte ihm die Hand. Der Mann starrte Shinichi wie gelähmt an. »Ich hoffe, ich sehe Sie später auf der Versammlung«, sagte Shinichi lächelnd. Michiaki Hanamura nickte stumm. Seine Gedanken waren in Aufruhr. Er hatte immer gedacht, es gäbe etwas Fragwürdiges an der Soka Gakkai. Seine Frau hatte darauf bestanden, dass er mit ihr zum Flughafen kam und den Präsidenten dieser Organisation kennenlernte. Er war nur mit dem größten Widerwillen mitgegangen. Jetzt, als er Shinichi persönlich traf, empfand er ihn als einen wohlerzogenen, entschlossenen jungen Mann, weit entfernt von dem Bild, das er sich von einem autoritären, religiösen Führer gemacht hatte. Er fand Shinichi sogar irgendwie sympathisch, daher seine Verblüffung und Verwirrung über dessen unerwartetes Auftreten. Viele Menschen in der Gesellschaft machen sich ein Bild von der Soka Gakkai, das auf voreingenommenen Berichten und falschen Gerüchten basiert, die in den Massenmedien verbreitet werden. Wenn man einmal so ein Vorurteil verinnerlicht hat, ist es schwierig, eine faire und unparteiische Einschätzung zu bekommen. Das einzige Mittel, solche Vorurteile zu durchbrechen, ist der Dialog mit einem Menschen von festem Charakter. Einem Charakter, der durch den Glauben geschmiedet und poliert wurde. Das strahlende Licht von so einem Menschen kann böswillige Kritik zerstreuen und eine glaubwürdige Stimme kann von der Wahrheit überzeugen. »Ich glaube es erst, wenn ich es sehe«, heißt es. Auch aus diesem Grund ist es entscheidend, dass Leiter es nicht versäumen, Menschen direkt zu treffen und einen Dialog mit ihnen zu führen. Nachdem sie in ihrem Hotel eingetroffen waren, hatten Shinichi Yamamoto und seine Gruppe fast keine Zeit mehr zum Ausruhen, bevor sie wieder aufbrechen mussten, um an der abendlichen Versammlung teilzunehmen. Während der kurzen Pause, die sie im Hotel verbrachten, traf Shinichi die verantwortlichen Mitglieder im Gebiet von Los Angeles und befragte sie wegen der neuen Leiterverantwortungen in dem noch zu gründenden Bereich. Der Versammlungsort war das Sun-Gebäude im japanischen Viertel Klein-Tokio. Am Empfangstisch, der zu diesem Anlass im Eingangsbereich des Gebäudes aufgestellt worden war, stand eine junge Frau. Als sie Shinichi sah, grüßte sie ihn mit einem steifen, nervösen Gesichtsausdruck und sagte, indem sie eine höfliche japanische Standardphrase verwendete: »Hallo, Sie müssen müde sein.« »Das können Sie laut sagen. Ich bin wirklich ganz schön durch den Wind«, antwortete Shinichi lächelnd. Ein strahlendes Lächeln erhellte das Gesicht der jungen Frau, befreit durch die warme Menschlichkeit seiner Antwort. Mehr als 100 Teilnehmer drängten sich im Versammlungsraum aneinander. Vorne stand für den Sprecher ein Tisch mit einem weißen Tischtuch. An der Wand dahinter hing ein Foto von Jose Toda zusammen mit einer Kalligrafie der japanischen Schriftzeichen für »Einigkeit«. Die Gestaltung der Versammlung war dem Vorbild jener denkwürdigen Frühlingshauptversammlung vom 3. Mai 1958 nachempfunden, als Shinichi seine Vision für die Zukunft bekannt gab. Diese Vision basierte auf dem Konzept der sieben Glocken. Damit hatte er den Mitgliedern wieder Mut gemacht und den Anstoß gegeben, den tiefen Kummer wegen Präsident Todas Dahinscheiden zu überwinden, um mit neuer Entschlossenheit vorwärts zu gehen. Außerdem waren die Nationalfahnen der Vereinigten Staaten und Japans auf jeder Seite der japanischen Schriftzeichen für Einigkeit aufgehängt worden. Auch ein Pinien-Bonsai-Baum war auf einer Seite des Rednertisches aufgestellt worden. Es gab auch ein senkrecht aufgehängtes Transparent mit einer japanischen Kalligrafie, deren Zeichen Los Angeles Eröffnungsversammlung bedeuteten. Abgesehen von der amerikanischen Flagge hätte die Versammlung in Japan stattgefunden haben können. Es ist nicht notwendig, dachte Shinichi, nach einer solchen Gleichförmigkeit zu streben und alles bis in alle Einzelheiten so zu machen wie in Japan. Vielmehr sollten Kultur, Traditionen und Charakter des jeweiligen Landes erhalten werden und sich in der Organisation ausdrücken und widerspiegeln. Da jedoch die meisten Mitglieder, die an den Vorbereitungen für diese Versammlung gearbeitet hatten, ursprünglich aus Japan stammten, war es vielleicht nur natürlich, dass sie auf diese Weise ihre Freude und ihren Enthusiasmus ausdrücken wollten. Shinichi schätzte dankbar den Geist hinter ihren Bemühungen. Es gab viele Mitglieder in Los Angeles. Die meisten von ihnen waren aus Japan zugezogen. Diese Mitglieder hielten den Kontakt untereinander aufrecht und organisierten ziemlich regelmäßig Diskussionsversammlungen. Obwohl keines der Mitglieder über besondere Führungsqualitäten verfügte, hatten alle durch ihre Erfahrungen im Glauben die starke Überzeugung entwickelt, dass Wohltaten gewiss erscheinen werden, wenn man ernsthaft am Glauben festhält. Tatsächliche Erfahrung spricht eine beredtere Sprache als Millionen theoretische Wörter. So ermutigten sich die Mitglieder in LA gegenseitig in ihrer Praxis, indem sie ihre Erfahrungen im Glauben austauschten. Hier, wie in anderen Städten, die Shinichi in den Vereinigten Staaten besucht hatte, waren japanische Frauen der Motor der Aktivitäten. Diese Frauen hatten amerikanische Staatsbürger geheiratet und waren deshalb übergesiedelt.